Ja, hallo, willkommen in meinem Podcast Schreibzeichen und ich habe heute einen ganz fantastischen Gast. Das ist die Susanne Mewe. Ich begrüße dich, Susanne.
Hi, und ich grüße zurück und freue mich sehr, hier zu sein.
Das freue ich mich auch. Du hast eine wundervolle Kurzgeschichte mitgebracht. Keiner wird merken, dass ihr hier seid.
Weg seid.
Weg seid, natürlich. Und du hast mir vorher ein bisschen erzählt, dass das eigentlich eine Kurzgeschichte war, die aus einem längeren Text entstanden ist, also aus 100 Seiten oder sowas hast du gesagt, und dass du die denn diesen Text eingedampft hast auf 4 Seiten. Magst du so ein bisschen was von dieser
Ja,
Entstehungsgeschichte erzählen?
also das klingt jetzt auch professioneller und zielgerichteter, als es in der Realität gewesen ist. Es war eigentlich mein langjähriges Romanprojekt und ich habe ganz viel dazu gesammelt und geschrieben und hatte 100 Dateien. Und diese Geschichte im Kern war aber immer diese Situation: die Erzieherin, der Vater, der sich über das Gutachten der Erzieherin aufregt und mit ihr darüber reden will. Und das war immer so der Nukleus. Und irgendwann, nachdem ich wirklich 100 Seiten geschrieben habe, wurde mir klar, dass es eigentlich eine Kurzgeschichte ist. Was gar nicht so, es hatte nicht den Erzählbogen des Romans. Es
Ja.
hatte nicht die, es war einfach begrenzte Zeit, begrenzter Ort und eigentlich die klassische Kurzgeschichte. Aber ich hätte natürlich lieber einen Roman gehabt.
Aber in welcher Phase deiner Autorenschaft sozusagen war das? Also sollte das der erste Roman werden oder?
Ja, das sollte mein erster Roman werden und ich habe auch lange dran gearbeitet und gesammelt und aber irgendwann wurde mir eben klar, dass es eigentlich eine Kurzgeschichte ist und gar nicht als Roman funktioniert und erst mit dieser Erkenntnis konnte daraus ein guter Text werden. Ab dann hat aber alles wunderbar funktioniert. Ich musste nur eben 90% wegschmeißen.
Das ist ja auch ein Wahnsinnsprozess, 90%
Es stimmt
wegzuschmeißen,
auch nicht eigentlich. Es ist wahnsinnig unökonomisch, wenn man drüber nachdenkt, nämlich die ganzen Figurenentwicklungen und das Thema und die Konstellation, das hatte ich trotzdem alles, die Vorarbeit. Es war es nur, am Ende sind da eben 4 Seiten mehr rausgekommen, statt ein 300-Seiten-Roman. Ich wollte Theaterautorin ursprünglich werden. Ich weiß nicht genau, warum das am naheliegendsten war. Ich hatte wirklich weit und breit in der Nähe kein Theater.
Ja.
Aber ich habe immer damit angefangen, dass ich so Gespräche in meinem Umfeld mitprotokolliert habe. Ich war immer die, die in der Ecke saß und alles mitgeschrieben hat. Und
Schon als Kind.
ja, früh Kind, frühe Teenagerzeit.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass das die Leute auch am meisten interessiert hat, wenn ich das dann vorgelesen habe und auch natürlich mit ein bisschen Abstand. Im Prinzip fanden es die Leute erstmal interessant, weil es um sie selbst ging und sie selbst. Und dann habe ich natürlich angefangen, so ein bisschen an diesen Dialogen zu feilen, so ein bisschen witziger zu machen, interessanter, auf den Konflikt zu gehen. Und das war so eben so direktes Feedback, weil, also das wurde dann irgendwann so eine Sammelmappe für die Familie, die existiert heute noch
Aber
irgendwo.
wie hast du das dann vorgetragen zu Familienfesten oder sowas? Und dann, also wie jetzt andere dann vielleicht irgendein Stück spielen, hast du deine Dialoge vorgetragen?
Ja, immer so zwischendurch und es kam, ich glaube, so nach dem Motto Aufmerksamkeit um jeden Preis. Ich habe das immer gerne dann in verteilten Rollen vorgelesen. Manchmal habe ich es auch in verteilten Rollen nochmal lesen lassen und alle fanden es großartig, also fanden es super.
Ja.
Und klar, das ist so diese, ich habe vorher natürlich auch in anderen Genres geschrieben, aber die hatten nie so den Anklang. Es war jetzt nicht so, dass mir die Leute dann meine Gedichte oder Kurzgeschichten aus den Händen gerissen hätten, aber das kam gut an und klar war das auch so ein Stück Ausbildung, weil du so ein bisschen hörst, wie sprechen die Leute, was macht irgendwie den Witz aus an dieser Situation, was ist der Kern dieser Situation, was wird da verhandelt? Und das hat mir, glaube ich, wahrscheinlich am allermeisten in meiner Vorbereitung auf Schreiben
Ja,
geholfen.
ja.
Aber eigentlich bin ich dann ganz, also habe ich dann ganz brav Jura studiert
Ach,
und
du hast erst Jura studiert.
ein Semester.
Okay, ein
Ein Semester
Semester.
Jura, also
Ja.
ich bin für alle Rechtsfragen offen und kann einen kompetenten Rat geben. Nee, und dann habe ich schon angefangen, Theater zu spielen und weiter Stücke zu schreiben. Also ich habe da auch mein erstes, ich hatte schon vorher ganze Stücke geschrieben, aber das war das erste Mal, dass ein Verlag schon, das witzigerweise auch ganz gut war, was, also ich habe danach auch viel Mist wieder geschrieben, aber das, richtig, das war jetzt mein Stück Splitternacht, das habe ich geschrieben, genau, mit 19. Und
Und gleich einen Verlag gefunden.
Ja gut, ich habe es eine Menge rumgeschickt, aber ja. ich habe
Also du hast es nicht nur für dich geschrieben, sondern hast ja gedacht, ich möchte das jetzt auch mal ein bisschen, ich möchte da vielleicht, dass da mehr draus
wird. Ja, interessanterweise habe ich nie wirklich nur für mich geschrieben, ja auch damals nicht. Ich wollte ja immer das Publikum haben und ich habe auch vorher Manuskripte geschrieben und eifrig verschickt und so. Es war jetzt nicht, das ist das erste Stück, was ich umgeschickt hätte.
Also das war so etwas in deiner, dass du das nie jetzt, viele schreiben ja quasi für die Schublade oder weil sie, ne, oder Tagebuch oder irgendwelche solche Sachen und, aber du hast immer geschrieben, um, damit das auch gesehen wird oder gehört wird.
Ja, ja, ich hatte einen absolut peinlichen Mitteilungsdrang, was das anging und auch so ein ungebrochenes Selbstbewusstsein, was ich jetzt heute überhaupt nicht mehr in dem habe, aber das ist wahrscheinlich so eine gute Phase, wo man beeindruckt ist, wie gut dann doch Dialoge funktionieren oder Situationen. Und ich meine, das ist eine schöne Phase. Es geht wahrscheinlich, ging dir vielleicht auch so, als du angefangen hast zu schreiben. Am Anfang haben wir auch drüber gesprochen, ist man so relativ unkritisch. Ne? Ja. Und man ist erstaunt über die Wirkung, die man so erzeugt, was schon funktioniert. Und so die Selbstkritik, die kommt dann viel später.
Wurde das dann auch aufgeführt, das Stück?
Ja, aber viel, viel später. Also ich hatte diesen Verlag und ich wusste, ich wollte weiter Theaterstücke schreiben und dann dachte ich, gibt es zwei Möglichkeiten in Deutschland, das zu lernen. Und das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig oder das Szenische Schreiben in Berlin. Das wären zwei mögliche Wege für mich gewesen.
Okay, für Drehbuchschreiben.
Stücke schreiben, literarisches Schreiben. Ich bin dann eher zufällig, weil es die erste Bewerbungsfrist gewesen ist, beim DLL Literaturinstitut in Leipzig gelandet und hatte dann neben Drama auch Prosa. In dem Zusammenhang habe ich erst richtig mit Prosa-Schreiben angefangen.
Okay.
Und und da war ich so das erste Mal in der Situation, dass ich eben mit anderen Leuten zu tun hatte, in meinem Alter, die auch schreiben wollten und mit Textwerkstatt und gegenseitiger Kritik. Und dann bekam das Schreiben natürlich für mich nochmal eine völlig andere Komponente.
Es wurde dann so ernsthaft, ne? Irgendwie so, oder? Ist das dann nicht...
Ja, also ich glaube, ich hatte eine lange Zeit, in der für mich Schreiben einfach nur so einfach ein wunderbarer Ort war. Es war so eine reine Quelle reiner Freude, dass es etwas ist, für das man auch kritisiert werden kann. Das,
ja.
Wo einem auch durchaus wehgetan werden kann. Das habe ich erst... nicht mit dem, also ohne das Literaturinstitut zu dissen, das ist mir schon vorher, ich war vorher im Burgtheater Theage Wien, da war so das erste Mal, da war ich auch eingeladen und da habe ich so das erste Mal, war ich konfrontiert mit harter Kritik. Und
also mit einem Theaterstück von dir warst du da eingeladen?
Ne? Genau, da gab es die Werkstatttage an der Burg, die gibt es glaube ich heute noch. Da sind so lauter junge Theaterautoren, die eingeladen werden und da ist eben der Tonfall ein ganz anderer. Da ist es nicht so, oh wie hübsch, du bist jung und schreibst, sondern es ist so...
Was ist das?
Genau, richtig. Da herrschte durchaus ein harter Ton und es war eben gut und schlecht. Also früher oder später muss es einem ja jemand sagen, du wirst beurteilt nach dem, was du schreibst.
Ja.
Und klar, also das, dann ist sozusagen die professionelle Phase eingetreten, dass du jetzt hier wahrscheinlich auch geht, sobald du raustrittst mit etwas.
Ja.
Wirst du auch damit konfrontiert, dass es noch nicht gut ist oder noch nicht gut funktioniert. Und,
Aber du hast ja dann, du hast dann ja später drei Bücher geschrieben. Also wie kam jetzt sozusagen dieser Wechsel oder war das überhaupt ein Wechsel, also dass du dann weggegangen bist vom Stückeschreiben, dass du dann angefangen hast, okay, jetzt schreibe ich ein Buch?
Also ich hatte im Literaturinstitut, habe ich erst so richtig angefangen, Prosa zu schreiben und mir hat es auch Freude gemacht und Danke. Also wenn man heute meine Romane liest, dann merkt man, die sind auch szenisch. Also die sind auch durchaus dialoglastig und im Grunde genommen sind es ja Komödien kondensiert als Bücher.
Ja.
Aber eigentlich habe ich nach dem Literaturinstitut noch eine Filmhochschulabschluss gemacht. Also ich war noch an der Hamburg Media School und habe Drehbuchschreiben studiert. Und da war natürlich auch so ein bisschen...
In der Friedensallee.
Genau.
Ja, habe ich auch mal gespielt. Insofern kenne ich das.
Echt?
Ja, klar.
Ah, krass.
Ja, ja, ja.
Wo hast du denn da gespielt?
Na, die machen ja da immer Stücke, die Schauspiel, nee, die Regiestudenten. Und dann habe ich mehrere so Sachen gemacht. Dann haben sie Schauspieler gesucht, da bin ich dann hin. Oder sie haben, da habe ich sozusagen dann auch
Kurzfilme werden da auch viel besetzt, ne?
Kurzfilme gemacht und dann tatsächlich auch, aber Theater habe ich da auch gespielt. Ja, richtige Stücke. Ja, das war toll. Gut, da warst du dann an der Filmhochschule, also an der Mediaschule, und da hast du dann Drehbücher geschrieben.
Genau, da sind also beziehungsweise so ein bisschen das Handwerk gelernt, habe ein paar Kurzfilme gemacht
Ja.
und die ganzen, meine Romane sind eigentlich alles nicht verfilmte Komödien, Stoffe.
Also siehst du dich oder also so siehst du die Romane als nicht verfilmte
Ja, also die sind zumindest
Filme.
die, es sind die, ist die Grundlage. Es hat so eine bestimmte Dramaturgie, das sind die Figuren, es sind Komödien, würde ich sagen. Es ist immer in Deutschland so ein bisschen schwierig, weil man hat die starke Unterscheidung zwischen E und U.
Ja.
Und bei Komödie, im Prinzip bin ich in der Frauenliteratur
Ja.
gehandelt, wo ich das nie so gesehen habe. Ich habe mir immer so eher an, naja, britische Komödie angeknüpft, wie, keine Ahnung, Ellen Bennett oder Nick Hornby
Ja,
oder
ja.
Anne Fine und das war immer so die Rubrik, die ich hatte, aber diese Rubrik gibt es in Deutschland gar nicht. Und ja, ich meine, ich war einfach froh, diese Bücher machen zu können und die Geschichten schreiben zu können. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und
Ich meine, das, was ich bei dir toll finde, ist auch, du bist irgendwie nicht in so ein Muster, in so ein Schema zu pressen, ne? Weil du so vielseitig bist, ne? Also du hast ja Drehbücher geschrieben, eben Stücke geschrieben, Bücher veröffentlicht und du machst ja auch Adaptionen jetzt. Also hier zum Beispiel Hörspiele hast du gerade gemacht, ein Hörspiel von einem eigenen Stoff, ne?
Ja, also ich habe bei Audible habe ich mit meiner Co-Autorin zusammen mehrere Hörserien geschrieben.
Ja.
Also was nochmal auch interessant ist.
Aber waren das jetzt Stoffe aus deinen Büchern oder waren das jetzt ganz neue Sachen, die ihr dann entwickelt habt?
Das waren unsere Originals, das heißt auch Audible Original.
Ja, schön.
Und die haben wir dann tatsächlich adaptiert. Also unsere Gruselserie Jordsand bei Audible, immer noch zu
Ja,
finden.
sehr gut.
Die haben wir mittlerweile adaptiert oder sind im Prozess, es zu adaptieren für Film und Fernsehen.
Ja.
Und ja, haben da schon ein Pilotdrehbuch und ein Konzept. Und ja, also das haben wir dahingehend adaptiert. Und Harper Green ist unsere Superhelden-Jugendreihe. Dazu gibt es im Arena Verlag eben ein Buch, das haben wir adaptiert. Was ich übrigens nicht empfehlen würde, den Weg der Adaption von Hörserie zu Jugendbuch ist sehr schwierig.
Okay, also es ist andersrum leichter.
Es gibt keinen leichten Weg der Adaption. Man denkt ja ursprünglich, man hat einen Stoff
Hm.
und im Prinzip muss man nur, in Anführungsstrichen, muss man ihn ja nur in die andere Gattung transferieren, aber
Ja.
tatsächlich muss man ihn jedes Mal völlig neu denken. Was in der einen Gattung funktioniert, funktioniert nicht in der anderen.
Ja.
Mich haben immer unterschiedliche Dinge interessiert und ich glaube, Komödie ist immer etwas und auch wenn das erstmal nicht so dazu zu passen scheint, so Grusel finde ich auch interessant. Beides macht etwas mit dem Zuschauer. Beides schlägt den Zuschauer sozusagen in den Bann. Und
Ja.
vielleicht ist das etwas, ja, was ich vielleicht auch noch von früher habe, dass ich ein Publikum haben möchte.
Okay.
Und klar, beim Literaturinstitut werden einem auch andere Wege als Autoren aufgezeichnet.
Ja.
Und natürlich ist der Weg ist eher der in die E-Literatur. Ich habe schon den Wunsch, ein Publikum zu erreichen und auch ein bisschen das zu geben, was ein Publikum haben möchte.
Ja.
Ja.
Also es ist dann auch vielleicht. Ich meine, ja, weil du redest von dem Unterschied zwischen E- und U-Literatur, vielleicht auch der Wunsch, sich da nicht so festlegen zu lassen, oder? Also zu sagen, okay, ich bin jetzt eine E-Autorin oder eine U-Autorin oder was weiß ich was, also sondern da freier zu sein.
Ich habe das Gefühl, im angloamerikanischen Raum
Ja.
wird diese Unterscheidung nicht so stark getroffen. Und
Ja.
ich weiß auch nicht, warum man sich entscheiden sollte. Man kann anspruchsvolle Geschichten erzählen und trotzdem im Genre sein. Man kann sogar auch im Horror eine anspruchsvolle Geschichte mit einem aktuellen Thema erzählen. Und diese Grenzen, die verlaufen einfach im Kopf und natürlich im Marketing und in der Rezeption.
Jetzt mal noch ganz kurz. Harper Green, das bist du auch, oder?
Ja, yeah.
Ach, du bist Harper Green.
Natürlich, ja.
Ah,
zusammen mit meiner lieben Co-Autorin Carola M. Lovitz.
Ihr seid Harper Green. Steht das dann drauf oder ist das jetzt einfach Harper Green? Oder
ist Harper Green ist die Reihe. Also die Jugendbuchheldin heißt Harper Green.
Ah, okay.
Im Jugendbuch ist der Untertitel Be Brave. Oh, fuck. Nee, Be the Storm. Be Strong, Be Brave, Be the Storm. In irgendeiner Reihenfolge ist auf jeden Fall Be Brave, Be Strong, Be the Storm.
Okay.
Und ja, dort ist, das ist unsere jugendliche Superheldin, die die Gedanken anderer Menschen hören kann.
Ah, toll.
Und ja, es ist eine super, super spannende Geschichte.
Aber ich dachte jetzt, dass ihr gar nicht als Autorin, sondern dass die Autorin, das gibt es ja auch, dass dann so Pseudo-Autorenschaften sind und dann gar nicht klar ist, wer das eigentlich geschrieben hat.
Ja, wir hatten ursprünglich überlegt, uns ein Pseudonym zuzulegen, haben das aber dann wieder verworfen. Also,
ja, warum auch?
Ja, es wäre vielleicht ganz nett gewesen. Also man hätte so einen schönen Namen zu Harper Green, dass es so ein bisschen amerikanisch klingt und
ja.
So, aber ja, wir sind natürlich auch stolz auf Harper und wenn wir Lesungen machen, dann sieht man eh uns beide und dann stellen wir uns vor und dann ist das Pseudonym eh schon offen.
Ah, da hast du wieder dein Publikum, also ihr macht dann auch Lesungen.
Ja, das machen wir auch, genau.
Und wie ist das?
Mm.
Ist es so wie früher?
Ach, es macht Spaß. Ja. Ja, es macht vor allem Spaß, es mit Caro zusammenzumachen, weil wir es eben auch szenisch lesen können.
Sag mal, und du unterrichtest ja auch Creative Writing, ne? Das, so haben wir uns auch kennengelernt.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, wie hieß der Kurs? War das nicht Romanschreiben?
Romanschreiben
gewesen. Ja, Romanschreiben, genau.
Ja.
Aber es gibt ja so eine Unterscheidung zwischen in Deutschland Creative Writing und in weil du sagst, dass du auch so angelsächsisch auch so ein bisschen eine Neigung dazu hast, weil da ist das ja eigentlich, dieses Creative Writing geht ja dann darum, Romane zu schreiben. Ne? Das ist ja im Deutschen eigentlich anders.
Ja, total. Also in Amerika, in amerikanischen Colleges wird Creative Writing schon viel, viel länger unterrichtet als hier in Deutschland. In Deutschland ist ja das Literaturinstitut praktisch so, okay, mit Hildesheim zusammen, eine der wenigen Institutionen, die das überhaupt anbietet. Und im Prinzip steckt dahinter die Frage, kann man schreiben lernen? Ja oder nein? Das wurde auch früher oft diskutiert im Rahmen der Eröffnung des Literaturinstituts oder Wiedereröffnung des Literaturinstituts. Und Creative Writing, der Studiengang, beantwortet das ganz klar mit ja, weil jede Kunst hat ihr Handwerk, ob ich Maler werde oder Musiker. Ich brauche ein bestimmtes Handwerk. Das kann ich mir als Autorin auch selbst aneignen und im Selbststudium. Das ist möglich, aber klar kann man es auch kondensiert im Studium vermittelt bekommen.
Bist du auch der Meinung, dass man schreiben lernen kann? Oder sagen wir mal, das gibt ja bei Schauspielern, heißt es immer so, das ist 10% Inspiration, 90% Transpiration. Also dass das Talent im Grunde das Talent zwar vorhanden sein muss, aber jetzt nicht das Allerwichtigste vielleicht ist.
Ich meine, kann man Schauspielen lernen?
Ohne Talent nicht?
Nein. Ich glaube, Talent macht nur, keine Ahnung, macht vielleicht ein 1% aus. Das Wichtigste ist natürlich das Handwerk, die Übungen, die Arbeit, aber auf dieses Prozent kann man nicht verzichten. Deswegen gibt es die Aufnahmeprüfung.
Ja.
Auch beim Deutschen Literaturinstitut, man kommt, man bewirbt sich mit Arbeitsproben.
Ja.
Und klar, es gibt einen bestimmten Teil dieser Funke, aber ich glaube, dass auch Menschen, die schreiben wollen, das irgendwie können. Nämlich normalerweise, man will nichts machen, wozu man kein Talent hat.
Ah, okay.
Also ist jedenfalls immer meine Erfahrung. Wer möchte, der kann eigentlich auch. Wenn man das immer wieder macht und man möchte das machen, dann, also ich glaube, dass in seltensten Fällen man dann auch kein talentlos ist. Das glaube ich, ich glaube schon, dass man meistens schon dem folgt, was man irgendwo in sich trägt, aber keine Ahnung, ich habe keine Studien in dem Bereich. Ich habe nur in meinen Kursen auch immer wieder total begabte Autoren getroffen, die auch, da finde ich nie so die Frage, ob das Talent da ist, sondern immer so der Wunsch, das sich zu erarbeiten und da dran zu bleiben und einen frustrierenden, schlechten ersten Roman zu schreiben und den dann in die Ecke zu werfen, einen neuen zu schreiben. Und es ist so, das ist ja wie so eine Lebensverpflichtung. Und ich kann verstehen, dass ich das nicht jeder geben will.
Also es ist quasi so, dass das Leben wird einem dann sowieso dazu bringen, entweder aufzuhören oder weiterzumachen. Ne? Und dann, wenn man weitermacht, ist vielleicht eine Chance da, tatsächlich das dann auch weiterzukommen darin.
Mhm.
Ich denke, wie ist denn dein entschuldige, aber das erwähnt dein Arbeitsalltag als Schriftstellerin. Gibt es das überhaupt?
Meinst du den idealen Arbeitsalltag?
Bist du die typische Autorin, die sich hinsetzt morgens, der Wecker klingelt und um 9 Uhr setzt du dich hin, dann schreibst du 3 Stunden, 4 Stunden, also und dann machst du was anderes oder bist du mehr so, oder wie viele Stunden schreibst du am Tag? Was oder gibt es das nicht, diese Regel basiert?
Also es hängt sehr an dem nächsten Abgabetermin. Okay. Aber im Prinzip, ich habe ein Schreibbüro und normalerweise gehe ich da morgens
hin. Was ist das?
Ein Schreibbüro, einfach ein Coworking Space, wo verschiedene Selbstständige sich tummeln und einen Schreibplatz haben und natürlich gutes Internet, eine Kaffeeküche und.
Ach, so ein Coworking Space für Schriftsteller?
Ja, nicht nur für Schriftsteller, sondern ich glaube, wir haben auch Grafikdesigner und.
Kreative sozusagen, ja?
Genau, richtig. Also, dass man ein. Ich finde es ganz gut mittlerweile, ich glaube, das ist so ein bisschen der Pandemie auch geschuldet, wo man wirklich sehr fest saß in der Wohnung. Dass es ganz gut ist, einen externen Arbeitsort zu haben, wo man hingehen kann und das ein bisschen.
Dein Büro.
Genau, richtig. Ja. Ins Büro zu gehen und auch mal Menschen zu treffen und sich mal vielleicht 5 Minuten am Kaffeeautomaten zu unterhalten. Das ist ja schon irgendwie ein sehr isolierender Beruf.
Gibt es da auch so ein Networking von Leuten, die eben schreiben und dann zeigt man sich gegenseitig irgendwelche Texte oder redet darüber oder dass sowas gibt, weil es ist ja irgendwo dieses Alleinsein, also ich finde ja auch immer wichtig, über Texte zu reden.
Ist es total, also ich glaube, mein Coworking Space ist sehr gemischt, da sind so Unterschiede, deswegen findet diese Art Vernetzung nicht statt, aber es gibt sehr spezialisierte nur für Autoren, für verschiedene Gattungen und so. Und ich glaube, da findet eine Menge Austausch statt. Ich glaube auch, dass es sehr praktisch sein kann. Ich arbeite auch am allerliebsten im Team. Also auch gerade inzwischen mag ich das sehr, diesen Aspekt, dass verschiedene Leute ihre Talente und Erfahrungen mit einbringen in ein Projekt. Und ja, was daraus entsteht, was mehr ist als die Summe der Teile.
Ja, ja, ja. Einfach zusammen an etwas zu arbeiten und ich meine, das ist ja beim Film offensichtlich, aber dass es beim Schreiben auch etwas ist, was dir Freude macht und Spaß macht.
Total, ich finde es irgendwie aufregend, also weil es etwas in einem anstößt, was man vorher auch nicht ahnt und auch im Dialog entstehen Dinge, die man alleine nicht zustande kriegen würde.
Ja. Ja, und könntest du dir vorstellen, auch nochmal an so einen, also ich meine jetzt die Kurzgeschichte, die wir jetzt hier, die du jetzt vorgestellt hast, die ist ja sehr so literarisch, ne? Also würde ich jetzt sagen. Und gibt es da auch nochmal, oder gibt es da auch nochmal einen Gedanken daran, okay, da nochmal dem zu folgen, noch mehr im Sinne von Roman, oder ist das gar nicht wichtig?
Ich denke irgendwie immer an Stoffe.
Okay, Stoffe. Wie kommst du an deine Stoffe?
Oh. Unterschiedlich. Also ich suche sie nicht bewusst. Also ich stolpere über Dinge, die mich interessieren. Also ich bleibe meistens an irgendwelchen. Das kann eine Nachrichtenmeldung sein, das kann etwas sein, was mir jemand erzählt. Also die Kurzgeschichte ist ein typisches Beispiel dafür. Da hat mir eine Freundin erzählt von einem Gespräch mit einer Erzieherin und von der wahnsinnigen Anspannung. Und sie hat mir das so geschildert, dass mir das nicht aus dem Kopf ging.
Ja.
Und unterschiedlich. Also ich habe auch ein Buch, in dem ich das Ganze sammle. Und meistens vertraue ich darauf, dass die Dinge, die mich nicht loslassen, dass da irgendwas drin sein muss, was sich zu erzählen lohnt. Und je nachdem suche ich die passende Form dafür. Aber die Geschichte gibt es vor.
Mhm.
Letztlich.
Und es ist dann sicherlich auch so, dass Leute auf dich zukommen, Verlage oder und sagen, wir wollen damit mit der und der Geschichte was machen.
Das kann unterschiedlich zustande kommen. Also ich arbeite auch wahnsinnig gern an Ideen und Geschichten von anderen. Also ich glaube, das geht mir immer so, dass ich als Autorin nicht im Zentrum stehe, sondern der Stoff, die Geschichte, das Thema und ich versuche mich in den Dienst dieser Geschichte zu stellen.
Okay, aber das ist ja jetzt ein bisschen anders als sozusagen in der Kindheit, wo du dann dich damit sozusagen zeigen wolltest und jetzt stellst du dich aber dann mehr in den Dienst der Geschichte.
Ja, ich meine, positiv gedeutet ist das Entwicklung, glaube ich. Also diese...
Eine Entwicklung.
Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, es gibt bestimmte Geschichten, die müssen erzählt werden oder bestimmte Ideen, die müssen bearbeitet werden. Und ob ich das jetzt mache oder jemand anders, ist fast egal. Aber ich glaube, das ist so auch die Richtung, in die ich in Zukunft gehe, dass ich mich als Autorin noch weiter zurücknehme irgendwie und auch gucke, kann ich mir da auch Co-Autoren dazu nehmen oder lasse ich die Regie oder die Geschichte erzählen, sondern es ist Hauptsache, ich kann irgendwie meine Fähigkeiten beisteuern, um diese Geschichte bestmöglich entwickeln zu können.
Ja, so eine sehr schöne, sehr schönes Ziel für die Zukunft.
Ja, total. Ich meine, bei Jon Fosse, was hat Jon Fosse gesagt, als er den Literaturnobelpreis bekommen hat, dass er in Zukunft mehr zuhören will. Und das fand ich irgendwie so eine ganz inspirierende Idee, dass es eigentlich darum geht, viele Leute haben Geschichten zu erzählen, die auch wichtig sind und die erzählt werden sollten. Und ja, und dabei zu helfen und zuzuhören und die Geschichten zu entwickeln, das finde ich eine gute Aufgabe als Autor.
Finde ich einen super, super schönen Gedanken und auch einen schönen Abschlussgedanken. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bei mir warst.
Und ich freue mich auch sehr, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich hoffe, dass wir uns auch immer wieder mal über den Weg laufen und jetzt nicht ein paar Jahre dazwischen sein lassen, wo wir nichts voneinander hören. Mhm. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst.
Ja, ich danke dir.